Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Haben Sie mal in Ihrer Fernsehpraxis beim Schreiben oder Inszenieren, Entwerfen gedacht oder einen Konflikt gehabt, wo man dachte, das geht jetzt im Tagesprogramm gar nicht?
Dass es nicht sendbar ist oder so, ja. Wobei da das Lustige ist, dass ja im Privatfernsehen zum Beispiel oder in dem Öffentlich-Rechtlichen noch viel schlimmer, die großen Tabus sind ja zum Beispiel nicht irgendwie Sex oder Crime oder Tod oder sowas, sondern Markennamen. Das einzige Mal, wo wir, glaube ich, irgendwas aus Quatsch rausgetan haben, war, wo ich über Fiat Pajero, hieß der, glaube ich, geredet habe, über eine Anzeige. Und Pajero hieß, war Spanisch und hieß Wichser in Spanisch. Und das haben sie irgendwie nicht gemerkt bei Fiat oder sowas. Und dann hat keiner das Auto gekauft und dann waren sie alle sehr verwundert, dass keiner dieses Auto kaufen wollte. Und das haben wir natürlich, habe ich erläutert. Und das wurde, glaube ich, dann würde ich sagen, rausgenommen wegen Fiat. Ne? Also die Warntabus der heutigen Gesellschaft sind nicht Geschmackstabus, sondern sind natürlich Markentabus.
Der Comedian und Quatsch-Comedy-Gastgeber Thomas Hermanns gestern in der Veranstaltung Alles nur Spaß. Humor als Wirkungselement in Fernsehen und Internet in Berlin bei einer ernsthaft, aber nicht humorlosen Veranstaltung der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und Multimedia. Mehr davon im Podcast Bonustrack. Live hören Sie heute hier eine Ausgabe vom 30. Januar 2010. Alle Themen unter der Dachmarke digital, so ungefähr jedenfalls, kann man das alles subsumieren. Dazu begrüße ich im Studio in der Reihenfolge des Auftretens zuerst mein Kollege.
Daniel Fiene ist mein Name. Guten Tag.
Wir hören mehr über die DLD. Dann begrüße ich ganz herzlich
Martin Fröhlich von Paper C.
Paper C, da steckt das Wort Paper drin und C wie vielleicht Computer, werden wir gleich klären. Dann begrüße ich ganz herzlich
Vera Linz und bei mir geht es um Fernsehbilder heute.
Und gar nicht so weit einen Anfahrtweg, eigentlich Laufweg hatte mein letzter Gesprächspartner. Er ist eigentlich nicht das, was man audioaffin nennt, sondern genau das Gegenteil. Stellen Sie sich kurz vor.
Hallo, mein Name ist Manfred Büttner. Ich leite die Firma Pixelmonde Images in Babelsberg.
Und diese Firma macht Visual Effects, aber dazu alles in dieser Medienmagazin-Ausgabe, die natürlich wieder kommt vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin. Über welche Themen wird in diesem Jahr geredet? Das versucht jedes Jahr die DLD-Conference in München mitzubestimmen. Verleger Hubert Boder lädt Wirtschaftsmedien und Kreativleute nach München ein, um einen Blick in die digitale Zukunft zu werfen. Daniel Fiene war bei der diesjährigen Ausgabe in dieser Woche für Radio 1 dabei. Was hast du uns denn mitgebracht?
Also ich habe mitgebracht erstmal einen Gesamteindruck. Wir können auch darüber reden, was Sie für einen Smalltalk dort auch abseits der ganzen Diskussion geführt haben. Und als Thema besonders habe ich ausgewählt eine Sache, über die in Deutschland noch sehr wenig bisher geredet wurde. Und zwar geht es dort explizit um Content-Farmen im Internet. Das ist so ein bisschen Pseudo-Journalismus von der Stange und extra.
Kann man das Wort nochmal hören? Content-Farm.
Content-Farm, also sozusagen ein Inhaltebauernhof, wo alles hochgezüchtet wird. Und ja, und ich habe extra für Radio 1 ein Experteninterview über die Zukunft der Tageszeitung geführt.
Dann lass uns doch mal einsteigen. Mit wem hast du das Interview geführt?
Und zwar mit einem Roboter. Das war mein erstes Roboter-Interview, sehr aufregend war das Ganze. Das war eine Herausforderung, denn ich musste das Mikro auch erstmal nicht an den Mund, sondern an den Bauch halten. Und der Kopf bestand aus einem Helm, so kann man sich das vorstellen. Da drin ein Monitor, wo dann Augen dargestellt worden sind. Ansonsten bestand der Roboter aus vielen Gelenken, Greifarmen und Rollen als Fußersatz. Der Name vom Roboter ist Hotshot. Der Roboter sprach leider nur Englisch und deswegen musste ich Ihnen den Begriff Radio 1 Medienmagazin erstmal beibringen.
Ein Market. One more time.
Radio 1 Medienmagazin.
Radio 1 Medienmagazin.
Yeah.
This is Hotshot the Robot wishing you well from Digital Life Design.
So what are you doing here?
I am enjoying the conference, meeting people, networking.
Yeah, who's the best networker here?
I'm the best networker here.
Oh, you're, sorry. And we are looking a bit into the future of media. What do you think as robot will be the future of media?
Robots are the future of media.
And are robots still reading newspaper? I'm very concerned about newspaper.
Newspapers are dying.
Also, Zeitungen werden sterben, Roboter sind die Zukunft, sagt zumindest Hotshot. Ja, und er rollte so von Stehtisch zu Stehtisch und es fand sich natürlich toll, weil jeder wollte mal mit dem Roboter reden. Die Zeitungsleute haben auch geschmunzelt, aber es wird sich noch zeigen, ob sein Zeitungszukunftsgag nicht dann doch vielleicht die bittere Wahrheit wird.
Martin Fröhlich verkörpert ja sozusagen die Zukunft. Er hat das elektronische Papier im Hintergrund, darüber werden wir gleich reden. Glauben Sie daran, dass die Zeitungen sterben werden?
Naja, ich denke nicht, die Zeitungen werden sterben, sondern die Zeitungen müssen auf diese Geschäftsmodelle im Internet, da passiert ja jetzt ziemlich viel, aufsetzen, schauen, was da im Internet links, rechts passiert und daraus Geschäftsmodelle drehen. Und man sieht ja immer mehr, dass illegales File-Sharing im Internet groß im Kommen ist und da sollten sich die, sage ich nicht nur die Verlage, sondern auch die Zeitschriftenverleger spezifisch da umschauen, woraus man da ein Geschäftsmodell stricken kann. Und das so von der Benutzerperspektive halt gedacht. Und das vergessen die Verlage oft, so weit nach vorne zu schauen und das alles zu betrachten.
Manfred Büttner, Sie sind ja sozusagen viel weiter als die Zeitung. Der Film ist ja schon längst digital. Er wird immer nur noch mal umkopiert auf Zelluloid, weil viele Filmspieltheater noch nicht umgerüstet haben. Aber das war doch nie ein Problem für die Kinematografie, die Digitalisierung, oder doch?
Das Problem bei der Kinematografie liegt darin, dass die Digitalisierung mit Kosten verbunden ist. Also nicht jeder Kinobetreiber kann sich die Umstellung auf das digitale Kino leisten. Technisch ist das schon lange gelöst, es ist einfach nur eine Kostenfrage.
Aber gehen wir mal zurück zu diesem Roboter mit der Glaskugel Journalismus, Daniel. Ähnlich technisch hört sich der Begriff ja Content Farm an, über den auf der DLD diskutiert wurde. In Deutschland ist das Thema noch gar nicht so präsent.
Also. Ja, da müssen wir uns mal das Prinzip, glaube ich, erstmal anschauen. Was ist eigentlich, was steckt hinter so einer Content Farm? Und zwar gibt es da die Betreiber von so einer Plattform und die beschäftigen viele Inhalteproduzenten, die dann Texte schreiben, Filme drehen. Und die Inhalte werden auf eigenen Themenseiten im Netz veröffentlicht oder bei Lizenznehmern oder auch gar bei YouTube. Allerdings geht es hier um Masse. Es werden massenhaft Inhalte veröffentlicht, denn die Content-Farm-Betreiber verdienen durch die Masse an Inhalten gutes Geld, zum Beispiel durch Google-Anzeigen. Für einen einzelnen Text bekomme ich, wenn ich dann Autor bin und zuliefere, aber nur ganz wenig Geld, entweder fest oder auf Provisionsbasis, je nachdem, wie gut die Werbeanzeigen laufen. Das heißt, wenn ich davon leben möchte, dann muss ich einen unglaublichen Output haben. Bei dem Betreiber Demand Media ist es so, dass da auch nicht jeder mitmachen kann. Ich muss mich ordentlich bewerben mit meinem Lebenslauf. Und nur wenn ich auch gut schreiben kann, werde ich akzeptiert. Und ich darf auch nicht über Themen schreiben, die ich jetzt vorschlage, sondern die mir Demand Media vorschlägt. Und das sind dann Themen, die aus Suchanfragen im Web generiert werden. Sprich also Themen, die Masse interessieren. Darüber können natürlich genügend Werbegelder finanziert werden. Also wird auch darüber nur geschrieben. Ja, jetzt ist natürlich die Diskussion da, ist das überhaupt noch Journalismus? Denn normalerweise werden Themen ja durch den Journalisten gesetzt und der dient als Filter. Bei Demand Media ist es so, dass es also für ein bestimmtes Thema erst eine gewisse Nachfrage geben muss, bevor das dann angegangen wird. Das heißt, der Autor hat gar nicht mehr die Filterfunktion. Das ist also ein interessanter Perspektivwechsel. Außerdem ist natürlich die Frage, ob bei diesem ganzen Produktionsdruck die Autoren noch sorgfältig arbeiten können. Aber Sean Colo von Demand Media hat auf der DLD das Projekt vorgestellt und er sieht das natürlich anders. Er argumentiert so.
We think our business model is actually quite simple also. Effectively, we do what a lot of traditional media companies do. We create content, we distribute it and we monetize it.
Also Demand Media hat das gleiche Konzept wie traditionelle Medienhäuser, sagt zumindest er, also Inhalte erstellen, Inhalte verteilen und dann in bare Münze umwandeln. Und die Zahlen von Demand Media sind auch beeindruckend. 7000 Autoren sind tätig, deren eigene Webseite erreichen mehr als 100 Millionen Besucher pro Monat und Demand Media ist der größte Videolieferant bei YouTube.
Das dürfte aber den Verlegern eigentlich nicht so richtig gefallen. Und das ist auch ein anderes Modell, als was die Berliner Zeitung zum Beispiel jetzt macht mit dem Redaktionspool. Das ist ja sozusagen eine eher journalistische Art und Weise, Content zusammenzulegen. Jetzt nicht als Legebatterie, sondern vielleicht würde man sagen eher dann als Nestproduktion, wenn man das mal als Industriebegriff nimmt.
Genau, also Dumont hat da einen eigenen Weg mit umzugehen, aber Hubert Burda, der auf der Konferenz dazu eingeladen hat, der hat einfach gesagt, prima, dann investiere ich doch bei so einer Firma, zum Beispiel bei Suite 101, also 101, und das ist der andere große Player auf dem Gebiet und die sind nicht nur im US-Markt sehr aktiv, sondern seit 2 Jahren auch in Deutschland. Zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass Suite 101 mehr Besucher pro Monat hat als journalistische Produkte wie derwesten.de und abendblatt.de. Das fand ich sehr interessant. Ich glaube, glaube, das hatten viele bisher noch nicht so auf dem Schirm. Und lokale und regionale Webseiten bekommen zurzeit auch richtig Konkurrenz von einem neuen Suite-101-Produkt, was jetzt gestartet worden ist, nämlich suitehome.de. Hier werden Inhalte für 101 deutschsprachige Städte veröffentlicht. Wir werden also zukünftig bei unseren Suchmaschinenrecherchen künftig auch im deutschen Internet immer häufiger auf die Inhalte von Content-Farmen gelenkt werden.
Das war nun eine sicherlich sehr interessante Diskussion zu dem Thema bei DLD. Die ganze Diskussion sind frei im Web als Video ja verfügbar. Aber was nimmst du nun von den ganzen Informationsquellen, von den Gesprächen zwischen den Podiumsveranstaltungen mit, sozusagen, also, was man jetzt hier exklusiv jetzt von dir gefiltert bekommt?
Okay, also ich würde sagen, was bleibt von der DLD? Also in diesem Jahr waren nicht die Top-Top-Top-Unternehmensvertreter auf den Podien vertreten. Es gab aber viel Inspiration, zum Beispiel als Regisseur, oder ich sollte ihn besser als Künstler bezeichnen, Christoph Schlingensief über sein Opernprojekt in Afrika sprach. Sehr beeindruckend war auch, als der Schöpfer der TV-Serie Heroes Tim Kring berichtete, wie Geschichten von einer Serie nicht mehr nur im TV erzählt werden, sondern dass Handlungsstränge auch zusätzlich auf eigenen Webseiten oder auf dem Handy fortgeführt werden. Aber letzteres nur, wenn man sich an bestimmten Orten befindet. Und ich glaube, die aktuellste Debatte, die geführt wurde, passierte rund um den Google-Chef-Juristen David Drummond. Denn von ihm war aus erster Hand zu hören, wie der Stand im Streit zwischen Google und der chinesischen Regierung ist. Denn Google hat in den letzten Jahren ja die Zensurbedingungen der Regierung akzeptiert. Jetzt soll damit Schluss sein. Wenn die chinesische Regierung das Abschalten der Zensur nicht akzeptiert, will sich Google aus dem großen Markt zurückziehen. Die Zensur ist bereits abgeschaltet. Eine Reaktion von China steht noch aus. Und die Hintergründe erklärte Googles Chefjurist David Drummond so.
Things have gotten tighter and more closed.
Ich übersetze mal sinngemäß. Die Lage hat sich deutlich verschlechtert. Vor vier Jahren haben wir gesagt, dass wir es uns vorbehalten, unsere Meinung zur Zensur in China zu überdenken. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass wir mit unserer Strategie keinen Einfluss auf die Offenheit im Netz hatten. Deswegen wollen wir uns jetzt auf unsere Nutzer konzentrieren und ihnen ungefilterte Suchergebnisse präsentieren, wie wir das sonst überall sonst auf der Welt machen. Worauf man aber hier hinweisen muss, Internetzensur ist ein ernstes Problem. Das betrifft nicht nur China. Das fällt uns weltweit auf. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es jetzt Zeit ist, dass sich jetzt Regierungen einmischen müssen. Sie müssen Druck auf Regierungen ausüben, die gegen ein freies Internet sind, damit diese sich ändern. Ja, und soweit zu Google und China. Aber ich würde sagen, die Kernbotschaft der Konferenz gilt eher den einheimischen Medienschaffenden hier in Deutschland. Und zwar weg mit den ganzen Krisengedanken. Man muss wieder innovativ sein. Das sagte mir auch Medienberater Jeff Jarvis.
I think German media was making a lot of very good moves, was very innovative. But then the times got tough. And so I think what we're seeing now is too much of an effort to find a bad guy or blame others. The real troubles that we've seen in America are now coming to Europe, and I think there's a panic involved. What we have to do is get back to innovation and get back to realizing that we have to go through incredible and huge change, and just protecting the past is not the strategy for the future.
Also die Krise soll nicht dazu führen, dass Medienanbieter erstarren und sich in Boomern suchen. Sie sollen lieber wieder innovativer werden, denn eins ist klar, der Medienwandel kommt, wenn er nicht schon da ist.
Und den Medienwandel verkörpert mein nächster Gesprächspartner, Martin Fröhlich von Paper C. Kannst du mich noch sagen, dass wir den Reporterpool der Berliner Zeitung in den nächsten Sendungen vorstellen werden? Wir haben eine Zusage von Uwe Vorkötter, dem Chefredakteur der Berliner Zeitung, für ein Interview. Wer es noch nicht erwarten kann, ab Montag erscheint in der Journalistenzeitschrift Der Journalist ein Interview mit Uwe Vorkötter. Jetzt aber erstmal zu Martin Fröhlich. Ich sagte jetzt so ein bisschen leichtsinnig thesenartig, er verkörpert die Zukunft. Sie haben das Projekt Paper C ins Leben gerufen, sind als Startup 2009 sogar dafür prämiert worden und bieten Fachbücher kostenlos im Netz zum Lesen an. Da müsste doch die Meldung über den iPad in dieser Woche geradezu bei Ihnen Glücksgefühle ausgelöst haben. Ein möglicherweise auch Lesegerät für Ihre Plattform?
Auf alle Fälle, das ist ja gerade das Interessante. Aber wir sagen, wir sind eine Plattform für Fachbücher, man kann das komplette Fachbuch lesen und natürlich müssen wir unsere Plattform so rund kriegen, dass sie sich hauptsächlich verbreitet. Usability ist King, Content ist King und natürlich steht es dir nahe, diese ganze Apple Screen, diese Touchpads, auch was HP hat, was Sony hat. Das ist natürlich ein interessanter Fokus für Paper C, wo man hin will, aber wir gehen eher an den Kern ran, dass man Fachbücher bearbeiten möchte, Notizen, Zitate innerhalb des Dokumentes verwaltet und dann dieses interessante, digitalisierte oder personalisierte Fachbuch auf diesen, ja, Apple iTouch hochzieht und dann eben dort liest oder vielleicht weiterverarbeitet. Also es ist eine interessante These, aber wir sind hauptsächlich eine Plattform für Fachbücher und Fachdokumente.
Wie läuft das ab? Hat jemand ein Fachbuch geschrieben, dann meldet er sich bei Ihnen und liefert den Text ab und man kann das dann lesen? Oder wie läuft das? Oder scannen Sie mit Haufen Mitarbeitern in Indien und China die ganzen Bücher ein?
Also klar.
So wie Google halt.
Nee, das macht man natürlich nie. Das war unser Fokus mit Felix Hofmann und Lukas Rieder, die anderen Gründer von PaperSea, haben wir gesagt, okay, wir überfallen die Verlage nicht, das, was Google oder Google Books gemacht hat. Wir haben uns wirklich die Zeit genommen und so ist PaperSea, das Geschäftsmodell, auch entstanden. Das heißt, wir haben über die Universität St. Gallen, wurden wir als Forschungsprojekt angesehen. Dann haben wir die ersten Verlagskontakte bekommen über das Institut von Frau Miriam Meckel. Das war damals der Lucis Verlag, Hauptverlag, UTB und andere Verleger. Und da haben wir angefragt mit unserem Geschäftsmodell. Und die haben uns natürlich erstmal einen Vogel gezeigt, haben gesagt, das ist überhaupt nicht möglich, dass ihr unsere PDF-Dokumente kriegt zum komplett kostenfreien Lesen. Wir haben denen immer wieder klar gemacht, okay, ihr habt die PDFs, ihr müsst in diesem digitalen Zeitalter da den Schritt gehen ins Internet. Je mehr ihr euch da widerstrebt, desto mehr werden die Nutzer ja illegales File-Sharing bevorzugen. Je härter ihr es macht, Hard-DRM oder Soft-DRM, das ist ja gerade das Digital Rights Management innerhalb der Dokumente, das müsst ihr irgendwo rausnehmen und hauptsächlich liefern uns die Verlage nur PDF-Dokumente, weil die sie auch vorliegen haben. Und nur mal eine Springer-These zu sagen, Springer geht davon aus, dass in den nächsten Jahren einfach Fachbücher und Lehrbücher digital erst in den Markt reingeworfen werden über ihre eigene Plattform und dann wird das Print on Demand, wenn das jemand wirklich haben möchte, ja, auf Bestellung, auf Abruf, nach Hause geliefert innerhalb von 24 Stunden oder ein paar Tagen.
Manfred Büttner, Sie von Pixelmondo lesen natürlich auch Fachbücher, nehme ich mal an, um sich fit zu halten im Filmwettbewerb, wenn es um Visual Effects geht. Lesen Sie da Papier oder lesen Sie dann doch elektronisch?
Ja, also das, was ich an Wissen brauche, bekomme ich nicht durch Fachbücher, sondern das bekomme ich durch das tägliche Training. Das, was in Fachbüchern steht, ist meistens schon ein Stück weit überholt. Aber davon abgesehen lese ich richtige Bücher und keine digitalen Bücher.
Also wäre das für Sie gar nicht lukrativ, obwohl ich mir vorstellen kann, dass elektronische Fachbücher viel schneller publiziert werden können und dass der Wissensvorsprung dadurch vielleicht dann doch schneller geht.
Ja, das kann sein. Allerdings glaube ich nicht, dass es darauf ankommt, dass ein Buch möglicherweise 2 oder 4 Wochen früher auf dem Markt ist als ein anderes Buch, das ganz herkömmlich auf Papier gedruckt wird.
Frage an Martin Fröhlich. Sie stellen ja die Bücher nicht nur rein, sondern man kann ja eigentlich noch viel mehr machen als lesen, oder?
Ja, das ist ja der Kernfokus. Also da kam ja die Idee oder das interessante Geschäftsmodell durch PaperSea zustande, weil der Student ist immer in die Bibliothek gerannt, hatte die ganzen Rennereien und Felix hat damals, der Gründer von PaperSea, Übergepäck bezahlt, dadurch, dass er keine interessante Plattform im Netz gefunden hat, wo sein Nutzen befriedigt würde. Wie arbeitet man heute mit Fachbüchern? Naja, ganz klar, man ist früher immer in die Bibliothek gerannt, dann hat man das Buch gekriegt. Meistens, wenn es nicht ausgeliehen ist, hat man es gehabt. Ist in den Copyshop gegangen, hat es durchgezogen, hat sich seinen Faber-Castell-Stift, seine Notizen, Zitate auf den Dokument, was ich print ausgedruckt hatte, abgeschrieben, Randnotizen gemacht und dann wieder auf den Computer abgetippt und dann letztendlich die Conclusion oder das Excerpt zu Hause ausgedruckt. Und das war nicht mehr gemäß der Zeit. Und da haben wir irgendwo gedacht, was soll das Ganze hin und her im 21. Jahrhundert, digitales Zeitalter, das kann man doch viel einfacher. Und so haben wir uns gesagt, niemand wird 200 Seiten am Bildschirm lesen, vor allem bei Fachbüchern, aber man will sich Notizen, Zitate ja auch online abspeichern innerhalb des Dokumentes. Man will das Dokument ausdrucken, man will eine automatische Fußnotenerkennung und dafür zahlt man 10 Cent pro Seite für die virtuelle Kopie, wie man sonst immer 10 Cent für die normale Kopie bezahlt hat.
Richtig? Also Sie verdienen auch daran, dass Sie kostenlos was zum Lesen anbieten und nur das eigentliche Nutzen dann zu Hause ist kostenpflichtig.
Ja, der Zusatznutzen, wie man mit Fachbüchern halt arbeitet. Und dafür war der Student immer bereit zu zahlen, wenn man hochrechnet, Student tut für eine Kopie 40 bis 60 Euro pro Jahr ausgeben und über die VG Wort wird recht wenig an die Verlage zurückerstattet. Und da haben wir mal eine Rechnung gemacht, bei 2 Millionen deutschsprachige Studenten 40 bis 60 Euro sind das allein über 100 Millionen Euro aus Fachbüchern und das entgeht den Verlagen zum größten Teil. Nur 20 Millionen werden zurückerstattet.
Das heißt, das ist ja auch wieder interessant, glaube ich, dann für Verlage, oder? Also wenn die bisher beim Kopierer kriegen ja nicht mit, was da kopiert wurde, aber sie können es den Verlagen ja genau sagen.
Das ist ja das Spannende und zudem können wir den Verlagen sagen, was sind die meist nachgefragtesten Suchbegriffe. Das heißt, wir gehen nicht davon aus, dass 100% bei PaperSea wirklich Geld da lassen, sondern die 90%, die zu PaperSea kommen und kostenfrei lesen, da ist halt das Interessante, meist nachgefragteste Suchbegriffe den Verlagen anonymisiert zu geben, um Neuauflagen zu generieren, um eben direktes Marketing zu betreiben, wenn man den Nutzer aus der Hand sprechen kann. Und die anderen 5 bis 10% nutzen es halt und da wollen wir eben an diese 40 bis 60 Euro, die immer für eine Kopie ausgegeben wurden, ran.
Das ist ja das sogenannte Freemium-Modell, was sie machen. Ganz kurze Frage noch, was haben die Verlage davon? Verdienen die mit?
Na, auf alle Fälle. Die verdienen viel mehr, als sie, sage ich mal, über diese VGW zurückerstattet kriegen an einer Kopie. Nämlich, wir schlüsseln das genau auf, wie viel abgerufen wird bei PaperC, und von den 10 Cent ist ein Sharing-Modell, geht es halt, sage ich mal, Hälfte-Hälfte irgendwo daran. Und wir haben jetzt auch den ersten internationalen Verlag mit an Bord. Und ja, es dreht sich. Wir haben damals mit ersten 3 Verlage angefangen. Mittlerweile sind schon 25. Und ja, wir sind gut am Ball und bleiben am Ball.
Wie die Privatfunkmedien mit der Digitalisierung umgehen, was die verdienen wollen, gleich von Vera.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und heute zum übergreifenden Thema digital. Nicht nur die Presseverleger werben vehement dafür, dass ihre Produkte in der digitalen Welt einen aus ihrer Sicht besseren rechtlichen Schutz erhalten. Auch die privaten Fernsehsender trommeln inzwischen laut, um ihre Inhalte in Zeiten des Internets zu schützen. Der Interessenvertreter der Privaten, der VPRT, der Verband der privaten Rundfunk- und Telemedien, hat das Thema Urheberrecht gar zum zentralen Schwerpunkt für das Jahr 2010 gemacht. Tatsächlich gibt es einen ganzen Strauß voller Probleme, über den sich die privaten Fernsehveranstalter beschweren. Angefangen von der Piraterie im Internet bis hin zur Benachteiligung im geltenden Urheberrecht. Hinter all den Klagen steckt die Angst vor dem wirtschaftlichen Desaster, sprich vor existenzbedrohenden Einnahmeverlusten. Doch wie sollten die Rahmenbedingungen aussehen, um auch im digitalen Zeitalter Geld verdienen zu können? Darüber diskutierten die Mitglieder der Branche in dieser Woche auf einem Symposium in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin. Meine Kollegin Vera Linz war dabei. Welche Probleme lasten denn am meisten auf der Seele der Privaten, Vera?
Ja, vielleicht erstmal eine kurze sinnliche Einstimmung. Das Thema passend zur Sendung übrigens.
Die folgenden Ereignisse finden zwischen 18 und 19 Uhr statt.
Ja, das kennen sicher alle, das US-Fernsehformat 24, die Erfolgsserie um Jack Bauer, gehört zu über 380.000 Angeboten, die man auf der deutschsprachigen Website kino.to kostenlos abrufen kann. Das ist ein rechtlich umstrittener Service, der den Privatsendern ein Dorn im Auge ist, denn die befürchten und somit zur ersten großen Sorge finanzielle Einbuße, wenn Filme im Netz frei verfügbar sind, da sie, so nehmen sie an, für die Fernsehausstrahlung dann keine Werbung mehr verkaufen können, sagte mir auch Gerhard Zeiler, Chef der RTL Group.
Ich glaube, dass die Verluste derzeit noch nicht so groß sind, aber wir sehen ganz genau, was in Amerika passiert, und wir sehen anhand der Beispiele der Musikindustrie, wozu es führen kann, wenn man sich dieses Themas nicht annimmt. Ich glaube ganz einfach, dass es einen Grundsatz gibt, der heißt, Piraterie ist Stehlen, Stehlen gehört verboten und Verbote gehören durchgesetzt.
Aber davon ist doch die Branche sehr weit entfernt. Worin besteht das Problem?
Ja, das Problem besteht darin, dass die Betreiber von Websites mit illegalen Anboten und deren Nutzer oft nicht belangt werden können, so auch bei Kino.to zum Beispiel. Zwar gibt es hierzulande seit 2008 die sogenannte Enforcement-Richtlinie, also die Auskunftspflicht für Internetprovider. Das heißt, sie müssen grundsätzlich die Namen von Rechtsverletzern offenlegen. Das bleibt aber meistens Theorie, denn darüber wird immer noch der Datenschutz gestellt, auch eine mangelnde Speicherpflicht, sodass die im Grunde am Ende doch nichts sagen müssen. Und daran will auch die Bundesjustizministerin die aktuelle vorerst nichts ändern, wie sie mir sagte.
Mit dem Auskunftsanspruch sind die ja sowieso erstmals überhaupt als Dritte, Nichtbeteiligte verpflichtet, hier auch Auskunft zu geben. Weitergehende Ansprüche und rechtliche Grundlagen hat man bisher nicht gemacht. Ich sehe das auch distanziert, aber es wird uns mit Sicherheit diese Legislaturperiode schon auch beschäftigen.
Ja, man nimmt das als Zeichen, und die Privaten hoffen trotzdem, dass Internetprovider zukünftig Daten im Zweifelsfall doch freigeben müssen. Das ist aber ein ziemlich hochgestecktes Ziel, wie sie selbst auch einräumen. Und deshalb fordern sie als ersten Schritt die Einrichtung eines Vorwarn- und Sanktionssystems für Nutzer, wenn die also was Falsches tun im Netz. Das erklärte mir Tobias Schmid, der Vizepräsident des VPRT.
Ich glaube schon, dass ein Mittelweg sein könnte, dass man den Nutzer zum Beispiel über sozusagen die gelbe Karte anfängt zu informieren. Dass man ihm sagt, hör zu, der Provider muss den Nutzer, der einen illegalen Download vornimmt, darüber informieren, du tust gerade etwas Illegales.
Wir haben ja hier einen Kinoexperten da, Manfred Büttner.
Naja, man muss natürlich zuerst mal an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren, aber es gibt sicherlich Grenzfälle. Also ich finde es nicht schlecht, bei bestimmten Inhalten eine gelbe Karte oder vielleicht eine rote Karte hochzuhalten. Das ist sicherlich notwendig, da sich manche Menschen nicht der Verantwortung bewusst sind.
Wollte ich gerade sagen, weil viele auch manchmal gar nicht wissen, ob sie jetzt eine Urheberrechtsverletzung begehen, also was Illegales tun oder nicht. Aber man hat es übrigens in Großbritannien untersucht und da war es wohl sehr erfolgreich. Laut einer Studie, die die britische Regierung veröffentlicht hat, da gaben 70% der Befragten an, aufgrund dieser Warnung das Herunterladen in Zukunft zu lassen. Also das finde ich schon ziemlich phänomenal. Aber es ist auch nicht das einzige Thema. Ein weiteres Thema ist Piraterie. Also nicht nur Piraterie ist das einzige Thema. Ein weiteres Thema ist die Konvergenz der Medien. Man meint, dass das geltende Recht diese nicht abbildet. Beispiel Hybridgeräte, wo man eben Fernsehen und Internet miteinander gemeinsam empfangen kann, die ja im vergangenen Jahr auf der IFA vorgestellt worden sind.
Die Fernseher der nächsten Generation empfangen zwei Signale gleichzeitig. Ein TV-Signal auf der einen Seite und ein Online-Signal auf der anderen Seite. Das bedeutet, Sie sehen das Fernsehbild und auf dem Fernseher ist eine kleine Applikation. Wenn Sie die anklicken, dann öffnet sich parallel zum Fernsehbild eine Online-Applikation. Das hat einen großen Nachteil. Diese Applikationen sind darauf ausgerichtet, neben dem Fernsehbild zu bestehen. Das heißt, sie machen sich die Aufmerksamkeit des Fernsehbildes, der öffentlichen, rechtlichen und privaten Sender zunutze, um ihr eigenes Geschäftsmodell draufzulegen.
Das heißt, dass die Werbung verkaufen auf Kosten der Fernsehsender, die ihrerseits ja nur in einem bestimmten Rahmen werben dürfen, da also eingeschränkt sind. Eine Lösung könnte sein, dass die Fernsehanbieter an diesen Einnahmen beteiligt werden. In jedem Fall, so meint Tobias Schmid, ist das eine Sache für den Gesetzgeber.
Hier könnte der Gesetzgeber dafür sorgen, dass man diesen Fall und nur diesen, es geht nicht darum, dass wir hier einen Schutzwall gegen eine neue Mediengattung aufbauen wollen, das können wir auch gar nicht, aber in diesem Fall, in dem man sich das sozusagen tatsächlich zunutze macht und selber nichts dafür erleistet, dass dieser Fall erfasst wird, das ließe sich vom Gesetzgeber über das Wettbewerbsrecht wahrscheinlich relativ elegant lösen.
Vera, hattest du denn den Eindruck, wenn du jetzt mal diese Veranstaltung bewerten würdest, ich hatte ja gerade gesagt, bei DLD kam ja der Impuls, ach, alte Geschäftsmodelle schützen, lass uns doch lieber wieder innovativer werden, das ist eine Stärke, die Deutschland ein bisschen in der Krise abhanden gekommen ist. Hattest du den Eindruck, dass denn da überhaupt Innovation dann da war oder war das doch eher rückwärtsgewandt, das Ganze?
Also es gibt ein schönes Bild zu dem Thema. Wir waren letztes Jahr im November auf der Jahrespressekonferenz des VPAT und da wurde geraucht und man fühlte sich irgendwie zurückversetzt, 10 Jahre zurück, und so sind sie auch ein bisschen. Also sie strahlen eher was Konservatives aus, die eher wirklich darauf setzen, eben ihre Pfründe zu wahren und nicht nach vorne zu denken und auch nicht so richtig zu sehen, dass die Lebensgewohnheiten, die Nutzungsgewohnheiten ja heute eigentlich ganz andere sind.
Ja, interessant, ja.
So, jetzt blicken wir gleich in die Branche, nach meiner Einschätzung, die am weitesten voraus ist mit der Digitalisierung, die Filmbranche. Dazu gleich mehr nach These Boots Are Made for Walking. You keep saying you got something for me. One of these days these boots are gonna walk all over you. Das soll ein bisschen ihr Kinogefühl im Kopf erzeugen. Vielleicht sehen Sie auch gerade, wie eine Transportmaschine abstürzt. Eine russische Antonov. Szenen, die man früher vielleicht mit Modellen hingebastelt hat, an irgendwelchen durchsichtigen oder schwarzen Fäden aufgehängt. Dann wurde die Kamera ein bisschen geschüttelt und dann war es auch gut. Aber das reicht heute nicht mehr. Und der auch Maßstäbe setzt weltweit, der ist bei mir zu Gast im Studio vom Medienmagazin. Sie schütteln den Kopf. Wieso, Manfred Büttner? Sie sind Head of Production der Pixomondo Images hier in Babelsberg ansässig. Und Sie haben bei diesem Film, den wir eben gehört haben, die Pixel gemacht. Also das heißt, die Visual Effects. Und das ist natürlich schon also ein Blockbuster gewesen. Da darf man sich nicht hier zu verstecken und so bescheiden tun.
Ja, das ist richtig. Man muss allerdings auch sehen, dass jede Filmproduktion erst einmal Teamarbeit ist. Und es gibt sicherlich weltweit viele Experten auf diesem Gebiet. Ich bin da weiß Gott nicht der Einzige. Und man muss auch dazu sagen, dass Pixomondo nicht die einzige Firma war, die an diesem Film gearbeitet hat. Auch das war Teamwork. Also die Arbeit wird häufig auf verschiedene Firmen aufgeteilt, je nach deren Spezialisierung. Und Pixomondo hat eben diesen Part übernommen, bei dem die Antonov im Hochgebirge abstürzt.
Ich durfte gestern mal einen kleinen Blick auf Ihre Computer werfen, hatte auch eine Kamera mitlaufen. Die Sequenz ist noch nicht freigegeben worden aus Hollywood. Wir können sie also noch nicht anbieten. Wir müssen jetzt versuchen, ein bisschen zu imaginieren, einfach die Vorstellungskraft der Hörer zu erzeugen. Was machen Sie ganz genau? Also Sie kriegen vom Skript, vom Regisseur oder vom Drehbuchautor eine ganz konkrete Handlungsanweisung und dann dürfen Sie frei basteln in den digitalen Baukasten greifen?
Naja, also ich beschreibe das mal so. Zunächst mal landet bei mir irgendwann ein Drehbuch auf dem Tisch. Dieses Drehbuch lese ich durch. Mir kommen dann bestimmte Ideen, wie man manche Szenerien visualisieren könnte. Das wird mit den anderen Akteuren besprochen, mit Regie, mit Szenenbildner, mit Kamera und so weiter und so weiter. Und dann kommt man irgendwann zu einem Schluss, dass man sagt, okay, das drehen wir jetzt praktisch. Oder das ist ein pyrotechnischer Effekt, also eine Explosion. Oder das ist Modellbau. Oder das ist ein digitaler visueller Effekt.
Aber der Trend geht doch schon dazu, dass man sowas vorrangig, auch weil die Zuschauerwartungen ziemlich hoch sind, eher zugunsten der digitalen Effekte entscheidet, solch eine Lösung, oder?
Ja, der Trend ist da. Allerdings sollen diese visuellen Effekte natürlich nicht Selbstzweck sein. Man stattet Filme mit visuellen Effekten aus, entweder weil dieser Effekt anders gar nicht zu bewerkstelligen ist. Also denken Sie bei dem TV-Event Movie Vulkan zum Beispiel, den wir bearbeitet haben, an den Vulkanausbruch in der Eifel. Das lässt sich so ohne weiteres nicht visualisieren. Da kamen wir ins Spiel. Oder aber man kann diesen gewünschten Effekt praktisch erzeugen, aber die digitale Variante ist preisgünstiger und schneller.
Das, wie gesagt, das macht man wahrscheinlich schon seit 20 Jahren, indem man digitale Effekte einwebt in Celluloid oder dann auch in eine digitale Kinoproduktion. Aber was die neue Qualität zu sein scheint, das, was ich so beobachtet habe, ist, dass Sie ja weltweit vernetzt sind, dass Sie aufgrund der elektronischen Herstellung des Films in Santa Monica oder in China, in Shanghai, plötzlich Arbeit mit der Rotation der Erde sozusagen verteilen können. Also wenn die Chinesen aufstehen, gehen die Amerikaner schlafen und so ist das Projekt, das sie bearbeiten, eigentlich immer 24 Stunden am Kochen, oder?
Ja, genau so ist es. Also wie Sie richtig erwähnen, wir sind in USA, in China und natürlich auch in Deutschland sehr gut aufgestellt. Und wenn wir in Deutschland etwa so die erste Feierabendmüdigkeit verspüren, dann marschieren unsere amerikanischen Kollegen mit einem Becher von Starbucks ins Studio und geben erstmal richtig Vollgas. Und dann findet sozusagen die Projektübergabe statt. Dann finden jeden Abend Besprechungen statt mit Projektionen in Echtzeit der Sequenzen, die bearbeitet werden. Und dann geht's in China weiter.
Wie aufwendig ist denn das? Also wir hören das jetzt gerade schon, dass es global ist, aber oft so eine Szene, ich glaube gerade der Absturz in 2012 war ja nur wenige Sekunden oder maximal eine Minute. Wie viel Arbeit steckt dahinter?
Ja, da arbeiten schon einige Leute, ein großes Team, bis zu einem Jahr daran.
Bis zu einem Jahr, wow.
Martin Fröhlich, PaperC.
Ich hätte noch mal eine ganz kurze Frage. Inwieweit geht da dieser, oder was ist prozentual der persönliche Kontakt? Haben Sie die Leute bei der Projektübergabe getroffen oder wie läuft das da genau ab? Oder ist es nur ein digitalisierter Kontakt oder läuft alles übers Internet zu 90-100%? Weil das ist ja eigentlich das, was heute irgendwie immer an letzter Stelle kommt bei den Menschen, in den Köpfen der Menschen, diese Persönlichkeitspflege.
Ja, also unser Kontakt zu den Kunden, sprich zu den Filmproduktionen oder zu den Crewmitgliedern bei der Filmproduktion, der ist erstmal persönlicher Art. Allerdings der Kontakt zu unseren Niederlassungen in China oder in den USA kann nicht persönlich sein im Sinne von, dass wir denen die Hand schütteln können, sondern wir benutzen dazu sehr ausgefuchste Software, die es ermöglicht, dass wir A, die Leute sehen, während wir mit ihnen sprechen und B, dass wir die Bildsequenzen, die wir besprechen, in Echtzeit gleichzeitig abfahren können und besprechen können. Und es ist sogar so, dass diese Art von Besprechungen häufig günstiger oder noch effektiver sind als Besprechungen unter 4 oder 6 Augen, weil man hat sozusagen gleich eine Niederschrift, eine digitale Niederschrift der Besprechung, nämlich das wird aufgezeichnet, das wird mit Markierungen versehen, wird an die einzelnen Artists verteilt. Und so weiß jeder, was er zu tun hat hinterher.
Wird sowas ausgebildet, richtig?
Ja, es gibt Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland. Zum Glück gibt es immer mehr Ausbildungsmöglichkeiten. Als ich in dieser Branche anfing, 1985 war das schon, da gab es natürlich keinerlei Ausbildung. Das waren Autodidakten, Leute, die Learning by Doing gemacht haben. Heute gibt es Ausbildungseinrichtungen, aber ich würde mir wünschen, dass die Ausbildung in diesem Bereich noch wesentlich verstärkt würde. Denn wir haben ständig das Problem, Fachkräfte zu finden und müssen weltweit rekrutieren. Und natürlich würde ich mir lieber Fachleute hier aus der Region wünschen, als nach USA oder in Neuseeland zu schauen.
Die Länder Berlin und Brandenburg haben jetzt einen Wettbewerb gestartet. Eben, es geht um Visual Effect Leute, die sich melden können. Sie kennen ein bisschen den Wettbewerb. Wer ist denn dafür geeignet? Wer sollte sich bewerben? Und was passiert mit den Gewinnern dieses Wettbewerbes von Berlin und Brandenburg unter der Dachmarke Projekt Zukunft?
Ja, also zunächst mal muss ich sagen, das ist eine sehr lobenswerte Initiative, die, was auch lobenswert ist, von beiden Bundesländern gleichzeitig ausgeht. Der Wettbewerb wendet sich an Firmen und Forschungseinrichtungen, die auf diesem Gebiet tätig sind. Es geht darum, Innovationen zu fördern, innovative Entwicklungen. Das könnte zum Beispiel etwas sein wie dieses Performance Capture, was wir bei dem Film Avatar gesehen haben. Das heißt, Schauspieler werden vor einer Greenbox gedreht, bekommen allerdings gleichzeitig beim Drehen schon eine digitale Maske sozusagen übergestülpt.
So eine Datenhandschuh, der dann verbunden zu dem Computer und dann sozusagen die Bewegung auf dem Computer steuert durch eine menschliche Geste.
Genau, also die Bewegung und auch die Gesichtsmimik werden in Echtzeit übertragen. Oder das können intelligente Datenbanksysteme sein, die die Vernetzung von Firmen fördern. Also das Spektrum ist relativ groß. Und ja, wie gesagt, ich finde, dass diese Initiative ist sehr lobenswert, weil es bedeutet auch, dass das Thema VFX, das ist ja die Abkürzung für visuelle Effekte, hier angekommen ist.
Wohin muss man sich wenden?
Ja, man kann sich an die IBB wenden oder man kann sich an die ZAB wenden, das ist in Brandenburg, die Zukunftsagentur. Man kann googeln unter VFX-Wettbewerb oder ich habe hier auch eine Internetadresse, das ist ibb.de/visual-effects oder die Adresse vfx@zab-brandenburg.de kann man auch schreiben.
Wunderbar. Und dann hoffen wir, dass Babelsberg zum Beispiel möglicherweise dann noch stärker beachtet wird bei den Visual Effects. Hier hören wir nochmal ganz kurz rein in den Film 2012 und vielleicht hört ja uns jemand, der meint, das kann ich auch und ist dann bei dem nächsten Blockbuster dabei. Vielen Dank für meine Gäste hier im Studio für diese digitale Dachmarke heute. Vera Linz, Daniel Fiene, Martin Fröhlich und Manfred Büttner. Tschüss.
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 Und im Podcast Bonustrack zurück zum Anfang des Medienmagazins, zu der Veranstaltung mit Thomas Hermanns. Eine Veranstaltungsreihe von FSF und FSM Medienimpuls hat ihn eingeladen unter der Rubrik Alles nur Spaß, Humor als Wirkungselement in Fernsehen und Internet. Im Jugendmedienschutz geht es häufig um die Frage, wo die Grenze zwischen noch erlaubter Veralberung, geschmacklosem Witz und einem unerlaubten, menschenverachtenden Angriff auf eine Person, ein Sakrileg oder Tabu gezogen werden soll. Was bedeutet der Witz für die Wirkung? Darf man sich beispielsweise über Gewalt lustig machen? Entschärft es die Wirkung eines Actionfilms, wenn sich der Held mit zynischen Sprüchen über die Gegner, die er zu töten beabsichtigt, lustig macht? Oder wird dadurch die dargestellte Gewalt nicht eher verharmlost, weil man sie besser ertragen kann? Hören Sie also nun das Gespräch mit Thomas Hermanns, nur gekürzt um eine Passage, in der er getanzt hat, damit also fast vollständig, unter der Überschrift Gute Gags, ein Angriff auf gesellschaftliche Werte, worüber wir lachen und warum.
Ich freue mich, dass Herr Thomas Hermanns da ist. Ich kam auf ihn deshalb, weil ich in ein Interview mit ihm gehört habe und ich es klasse fand, dass es eine gute Mischung war zwischen Unterhaltsamkeit, zwischen Humor, aber auch hoher Reflexion. Und ich freue mich, dass Thorsten Körner bereit ist, ihn zu interviewen. Und ich bin gespannt und freue mich auf ein unterhaltsames und vielleicht auch nachdenkliches Gespräch.
Ich glaube, ich brauche Sie kaum vorzustellen. Sie sind vor allem als Begründer des Quatsch Comedy Clubs nicht nur in Erinnerung, sondern ist ja ganz vital und hat das Fernsehen, so wie es heute aussieht, sehr stark geprägt. Ich habe auch ein paar Interviews mit Ihnen gelesen und die waren wirklich einerseits sehr warmherzig, andererseits auch sehr analytisch. Und ich glaube, dass wir gut in die Unterhaltung hineinfinden werden.
Das liegt an meinem Abschluss in Theaterwissenschaft, dass ich auch analytisch bin. Wir können das ganz akademisch machen.
Das steht aber nicht bei Wikipedia, oder?
Nee, da habe ich es vielleicht wieder rausgenommen.
Müssen Sie noch nachtragen unbedingt. Sonst denken immer alle, Sie hätten den Abschluss nicht gemacht.
Nee, ich weiß. Die meisten haben auch den Abschluss nicht gemacht, aber es ist eine andere Geschichte. Nee, also wir können das auf jedem Level machen.
Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich bemühe mich. Was ich unbedingt noch an dieser Stelle auch erwähnen möchte, ist, dass Thomas Hermanns 2009 ein Buch geschrieben hat, das heißt Für immer Disco. Und das ist eine unendlich liebevolle Annäherung an die Disco-Szene. Das schildert sein eigenes Coming-out. Ist das Franken in der Fränkischen?
Ja,
in Nürnberg.
Tiefstes Franken, vor Nürnberg.
Also Herr Hermanns ist in Nürnberg aufgewachsen, in Bochum zwar geboren, aber in Nürnberg aufgewachsen. Und es ist ein sehr heiteres Buch, es ist ein sehr komisches Buch, aber es ist ein Buch, das auch nicht wehtun will, glaube ich, das sehr versöhnlich mit der Zeit umgeht. Man hätte es ja auch ganz anders schreiben können.
Auch bei Disco ist es, glaube ich, schwierig, das jetzt als brutale, realistische Studie abzuhandeln, aber es wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen, ja.
So, jetzt werden wir aber ganz ernst.
Ja, jetzt werden wir akademisch, genau.
Und humorlos.
Ja.
Können Sie auf erste eigene Fernseherfahrung zurückblicken, die Sie richtig verdorben haben, wo Sie sagen können, das hat mich zu einem traumatisierten Kind gemacht?
Muppet Show, aber Trauma im weitesten Sinne, weil man sich natürlich entscheiden musste, wer wird man in der Muppet Show? Wird man Kermit? Miss Piggy? Oder Fossibär? Und da habe ich mich dann für Kermit entschieden. Ab und zu Piggy ab einer gewissen Uhrzeit, aber ich arbeitete natürlich mit vielen Fossibären in unserem Club. Das ist, glaube ich, die Show, die mich als Kind zum Entertainment gebracht hat. In allen Facetten, weil ich da zum ersten Mal gesehen habe, was es alles gibt. Ne? Komiker, Stars, fliegende Hühner, Köche. Es ist ja heute noch, das ganze Fernsehen ahmt ja immer nur die verschiedenen Rubriken der Muppet Show nach, in verschiedenen Stufen.
Also eine handfeste sozialethische Desorientierung kann sich auch positiv auswirken.
Absolut, auf jeden Fall mit dieser Sendung. Also diese Sendung ist natürlich, muss man auch nochmal sagen, die ist ja von Hippies erfunden worden. Jim Henson ist ja ein alter, freundlich bekiffter, darf man auch sagen, Mann gewesen, als er das erfunden hat, aus der Sesamstraße kommt. Das heißt, der Grundton von der Muppet Show ist natürlich sehr menschenfreundlich und eben warm. Das heißt, auch schwedische Köche werden nicht diskriminiert, sondern ihre Eigenheiten werden vielleicht hervorgehoben.
Sie sind ja Jahrgang 1963, dann ja. Ich bin 65, dann sind Sie vermutlich aufgewachsen auch mit Sendungen wie Väter der Klamottenkiste,
ja.
Tom und Jerry. Mhm. Haben Sie noch so ein paar Bausteine Ihres medialen Erlebens?
Also von der Comedy, Väter der Klamotte, das war natürlich immer viel Slapstick. Slapstick war komischerweise nie mein Favorite. Als Kind findet man das sowieso super, wenn jemand in so Torten fällt, dann ab 10 wird es ein bisschen, glaube ich, war es bei mir ein bisschen sprachlastiger und ging dann schon mehr in die Screwball-Sachen, was wir eben auch gesehen haben. Also großer Fan von Cary Grant, Catherine Hepburn, die ganzen Sachen gingen dann schon los im Fernsehen, die ich da immer geguckt habe, also alte Komödien. Tom and Jerry war mir auch faktisch immer zu brutal. Da gibt es ja eine Riesendiskussion immer über die Serie. Ich fand die auch als Kind schon recht heftig. Also ich mochte das auch nicht, wenn die Maus da immer gebraten wird oder so. Das hat mir nicht so gut gefallen.
Können Sie im Rückblick sagen, dass Sie erst heute gewisse Sendungen, die Sie damals vielleicht gesehen haben, aber nicht verstanden haben, können Sie das nachvollziehen? Also, dass Sie bestimmte Witze nicht verstanden haben damals im Rückblick?
Also bei dem Slapstick ist mir heute natürlich klar, wie kompliziert das ist. Also wenn man sieht, das hat man natürlich nicht kapiert damals. Das weiß ich heute aus der Arbeit natürlich bei Ralf Schmitz. Wenn der umfällt, ist es genauso kompliziert, wie wenn ein Groucho Marx oder umfällt oder ein Lauren Hardy. Also die Technik ist mir natürlich bewusst, dass man so die sexuellen Sachen, da gab es gar nicht so viel. Und da hat man als Kind, also wenn so eine sündige Saloon-Dame da kam, das hat man schon verstanden, dass das irgendwie jetzt olala war. Aber das fand man auch nicht schlimm, sondern hat sich eher gewünscht, ob die eigene Tante nicht auch einen Saloon aufmacht. Also in meinem Fall, wo man dann hin gehen könnte und hat sich ein bisschen mehr Sünde nach Franken gewünscht, glaube ich, als dass einen das irgendwie abgeschreckt hat. Aber sicher hat man nicht jedes, auch Mae West, also nicht jedes Double Entendre verstanden mit der Pistole in der Tasche. Das war mir jahrelang nicht klar. Das war aber wie gesagt dann einfach so, man merkt, es war lustig, man wusste nicht genau warum und man hat aber im Zweifelsfall da gelacht, wo die alle auf dem Love-Track gelacht haben.
Gab es bei Ihnen in der Familie Tabus, wo der Vater oder die Mutter gesagt hat, das schaust du mir nicht, mein Junge, weil es wird dich verderben?
Nein, das war ja in dem Fernsehen der 70er Jahre, das war ja eine sehr heile Welt, würde ich fast sagen. Das Brutalste eigentlich im Fernsehen war Aktenzeichen XY, wenn ich mich richtig erinnere.
Was ja kein komisches Format
ist. Nee, aber was durchaus seine komischen Elemente hatte, besonders beim Schweizer Korrespondenten. Aber das war das Einzige, was ich wirklich verstörend im Fernsehen erinnere, war, dass Herr Zimmermann sagte, so, jetzt kommt also die Abschreckung für die Kinder und holen Sie Ihre Kinder jetzt vor den Fernseher. Und meine Eltern mich also aus dem Schlaf zerrten vor diesen Fernseher. Da musste ich also einen Aufklärungsfilm, wo ein kleines Mädchen in ein Auto gelockt wurde, angucken. Das habe ich bis heute nicht vergessen. Es war so grauslich und natürlich in meinem schlaftrunkenen Zustand. Also da war es genau umgekehrt. Der pädagogische Ansatz von Herrn Zimmermann ging in den puren Splatter über. Das war also genau, hat sich genau umgedreht. Klar, aber ich wusste auch nie, ob jetzt Jungs in Autos steigen. Also es war irgendwie kompliziert. Ansonsten war es eher gruselig bei Science-Fiction-Filmen oder sowas. Und solche Sachen. Bei Comedy, das war also zwischen Flipper, Fury und so weiter, da war ja alles sehr, sehr, sehr brav. Und es gab nichts, was ich nicht sehen konnte. Nee, ich wollte nur, als ich die Konsequenz sehen wollte, das weiß ich noch mit 17, da hat sich Bayern dann rausgeschaltet. Da saß ich sehr traurig vor meinem Fernseher. Meine Eltern waren auch weg. Ich sagte, super, jetzt kommt ein schwules Thema im Fernsehen. Schwupps, war der Bayerische Rundfunk raus. Das fand ich dann wieder schade. So. Aber es hatte auch nichts mit Comedy zu tun.
Ja, das hat was mit regionalem Humorverständnis zu tun und regionaler Zensur. Das gibt es ja heute noch. Sie wirken in der Öffentlichkeit immer sehr gut gelaunt. Ist Humor eine Grundhaltung für Sie auch beim Lesen des Buches Disco für immer? Schien mir so, als ob Sie ein heiterer, humorvoller Mensch sind, der aber selbst zurückschreckt vor Zynismus. Also muss, jetzt die Frage, zwischen der allgemeinen Grundhaltung, die ein Comedian oder ein Autor einnimmt und dem, was er dann performt, muss da eine ganz enge Verbindung bestehen?
Ja, das auf jeden Fall ja. Mein Humor ist sicher sehr von meiner Familie geprägt. Wie gesagt, wir sind ja Rheinländer vom ganzen Blut her. Das kommt alles zwischen Köln und Aachen her grundsätzlich. Das heißt, meine Mutter hat Büttenreden gehalten. Mein Vater ist sowieso ein Spitzenmoderator. Also da bin ich sowieso, also der kann das wirklich nebenberuflich super. Das haben wir natürlich gelernt. Wir haben gelernt, dass Humor nichts Negatives ist in unserer Familie. Das, ne, das ist die rheinische Erziehung, Karneval. Dass es positiv ist, Witze zu machen, positiv zu lachen, ist eindeutig ein positiver Wert in meiner Erziehung gewesen. Deshalb verstehe ich ja viele Sachen nicht, wo das in Deutschland oft immer grundsätzlich angezweifelt wird, ob Humor was Positives ist. Das fragt sich auch nur Deutschland. Das gibt es in der ganzen Welt. Diese Frage gibt es nirgendwo. Nirgendwo. Nicht mal in der Antarktis oder in Südrumänien oder sonst irgendwo. Aber Die enge Verbindung des Comedians mit dem eigenen Humor, mit der eigenen Humortemperatur ist natürlich sehr, sehr wichtig. Alle großen Komiker spielen Dinge, die ihnen sehr nah von der Temperatur sind. Und dann kommt halt auch raus, ob sie eher Zyniker sind, eher schwarzen Humor, ob sie eher albern sind, warm, neurotisch, Woody Allen. Also was es halt dann ist, das liegt dann an dem einzelnen Menschen.
Wann haben Sie denn im Alltag jetzt abseits von Ihrem Betrieb, dem professionellen, mal herzhaft gelacht?
Im Alltag, wenn ich mit meinen Tanten Schnäpschen trinke, ehrlich gesagt. Also das ist für mich so die Urrunde. Der Ur-Comedy-Club war bei uns im Wohnzimmer, wenn mehr als eine Frau bei meiner Mutter so das kleine Likörchen um 4 Uhr nachmittags. Und die Witze, die da erzählt wurden, die kann ich bis heute nicht im Fernsehen sagen, glaube ich.
Die sind nicht jugendfrei, nein, oder?
Die sind nicht jugendfrei und wenn es nicht um Sex ging, ging es um Verdauung, das andere Lieblingsthema der Rheinländerin. Also das habe ich auch früh gehabt. Das ist natürlich ein sehr derber und auch anarchistischer Humor, weil sowas hat ja auch eine anarchistische Kraft in meiner Familie sehr gerne genommen wurde.
Aber man kann Ihre Tanten noch nicht irgendwo sehen auf irgendeinem Sender? Nee.
Die sind nicht sendefähig. Okay. Also die kommen nicht durch die Selbstkontrolle, würde ich sagen.
Ist Ihnen schon mal das Lachen im Halse stecken geblieben, weil Sie jemand gedemütigt fanden in Ihren Augen?
Ja, das ist natürlich schwieriger, seit ich den Beruf mache. Also seit ich den Quatschclub mache, also jetzt bald 20 Jahre, gucke ich natürlich jede Form von Humorarbeit anders an. Ich gucke das von innen, ich vergleiche das. Also ich bin ja nicht der normale Zuschauer, der irgendwie sagt, so oder so reagiert. Ich gucke alles, die Technik, die Mechanismen, warum jemand was macht, die Figur, in der er das macht oder so. Es gibt ja so berühmte Beispiele, was weiß ich, der Harald Schmidt, Böttinger, Klositz-Vergleich, das ist zum Beispiel was gewesen, wo ich dann erst denke, A, ist es, also ist ein schlechter Gag, B, ist er, also der ist mau, also ich denke dann nicht so in Werten, sondern ich denke erstmal hohes Tabu, schlechter Gag, also denke ich erstmal, boah, ist der, oh, der macht so bei mir. Und da ist es aber dann auch richtig, wenn sie aufsteht und geht, weil das Gegenüber in dem Fall natürlich in einer Interviewsituation auch die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren. Das haben sie ja oft jetzt in unserem Fall nicht, wenn wir Stand-up machen über Prominente zum Beispiel, sind die ja nicht da. In dem Fall war es ja gut, sie ne, konnte kontern und sagen, so mir reicht's jetzt, was mache ich hier? Ich habe aber oft eher dieses Gefühl, dieses, also nicht dieses Lachen im Halse stecken, was ja im Deutschen so ein Begriff ist, sondern eher dieses so dieses
Lachen im Halse verrecken?
Nee, ich bin dann eher so, boah, waren die faul. Ja. Ehrlich, ich denke dann an die Autoren und alle, die daran gearbeitet haben und denke, ach Kinder, das war aber, da war der aber, das war aber 10 Uhr morgens, da war der alle noch nicht wach irgendwie. Wer hat den durchgelassen? Ich weiß ja auch, wie viele Instanzen es gibt, wie viele Redaktionssitzungen, wie viele Leute die Skripte lesen. Und denke ich, also das ist jetzt das Beste, was ihr über den Papst gerade könnt, dann denke ich auch, nee, das reicht nicht. Und wenn ich natürlich Chef bin, würde ich den auch nicht durchlassen. Dann würde ich sagen, Kinder, das reicht nicht. Wenn ihr so ein hohes Tabu ansteuert, dann muss es ein verdammt guter Gag sein. Und jetzt geht er alle nach England, macht mal wieder einen Workshop und kommt zurück. Also das ist immer so bei mir dann das Gefühl. Also nicht dieses schockierte, aufrechte, so, oh Gott, das darf man nicht, sondern eher nicht gut genug.
Sie haben gerade die Redaktion und die Macht auch der Redaktion angesprochen. Mir geht es auch im Hinblick auf Fernsehfilme, aber auch im Hinblick auf Witz so, dass hier eigentlich immer, bevor irgendetwas auf den Bildschirm kommt, es schon durch etliche Hände gegangen ist und totgeritten ist eigentlich oder entschärft oder zensiert worden ist, ohne dass es eigentlich als Zensur benannt worden ist, weil es durch ganz viele Geschmackshände geht. Haben Sie damit oft zu tun mit
solchen Problemen? Naja, ich kann da eher, wir machen das eher umgekehrt. Ich glaube, dass der Erfolg von Quatsch, also dass wir wirklich jetzt die längst laufende Comedy-Sendung sind im Fernsehen, das liegt, glaube ich, daran, dass wir jede Nummer genau durchkämmen, aber natürlich sind wir in dem Fall dann zu dritt. Das ist also meine Redakteurin beim Sender, das ist meine künstlerische Leiterin vom Club, der Produzent und ich, also vier Leute, beurteilen den Text. Und wir gucken aber eigentlich auch danach, ob der nicht faul war, ob der gut ist. Wir kürzen, wir besprechen das vorher. Das ist aber, glaube ich, das, was viel zu wenig passiert. In anderen Sendungen werden die Kollegen eigentlich rausgeschickt und sagen, mach mal, sei lustig. Und dann wundert man sich oft, dass das Ergebnis nicht so lustig ist. Ich glaube, dass eine gute redaktionelle Vorarbeit absolut wichtig ist. Das Totreden, das hat man eher oft bei so Fällen, wo Leute von Comedy wirklich keine Ahnung haben. Also die ganz, also was weiß ich, im Eventbereich, ne? Also so eine Gala, wo der Chef sagt, also zum Thema Tabu, da hatte ich mal eine bei Volvo, wir können das ja sagen, wir sind ja hier nicht on air. Und da hatte ich in meiner Nummer ein Fundstück und da kam das Wort Schamlippen drin vor. Und dann sehe ich, wie im Saal über vier Intercoms im Grunde immer weiter kommt, bis einer zu mir hinter der Bühne kommt und sagt, der Chef von Volvo sagt, also nicht mehr Schamlippen sagen. Was ich als zweiten Titel für meine Biografie nochmal überlegt habe. Nicht, weil ich sage das eh selten. Aber in dem Fall habe ich es ja gesagt. Und das sind dann so Sachen, wo man denkt, also ihr habt keine Ahnung. Also da geht es dann auf einmal um so komische Tabus. Das merkt man bei solchen Sachen auch. Im Fernsehen ist es, wenn es schlecht ist, eher, dass zu wenig Vorarbeit gemacht worden ist. Man einfach dem Star oder dem Comedian vertraut und sagt, ach mach du weißt ja, wie es geht. Und der kein Feedback hat, wie die Nummer eigentlich läuft, wie der Saal, wie der Sendeplatz, wie es ankommt. Das spielt ja alles sehr zusammen bei so einer Sache. Ne? Also das ist ja, was wir wissen, dass das, was beim Publikum lustig ankommt, ist ja wirklich enorm viel Arbeit. Und wir wissen die einzelnen Stationen und bereiten es eben sehr genau vor. Ne? Deshalb sind wir auch noch da, glaube ich.
Wo befinden wir uns denn jetzt, wenn man die Humorphase historisieren wollte? Wo befinden wir uns jetzt in der Phase des brachialen Humors, ironischen, des eher wärmeren, sozialen? Was gibt's da?
Berlin siegt über Köln, da sind wir jetzt.
Heißt da das Berlin der bürgerlichen
also,
Mitte, oder?
Nee, Cindy und Mario als natürlich die erfolgreichsten männlichen und weiblichen Stand-up-Komiker Deutschlands sind jetzt eigentlich erfolgreicher als viel aus dem Rheinland. Also früher war der Humor sehr Köln-zentriert. Das lag auch daran, dass RTL in Köln ist. die Nähe zum Karneval und all dem. Also der rheinische Humor, der natürlich ein bisschen harmonischer ist, also harmoniebedürftiger ist, versöhnlicher ist. Jenseits von ab und zu mal, was ich sagte, was meine Tanten machen, ein bisschen untenrum. Aber eigentlich ist der Rheinländer ja konfliktscheu. So. Der Berliner, wie wir hier alle wissen, ist nicht konfliktscheu. Und eher trocken und eher auch mal ein bisschen ratzig oder ranzig. So. Und in dieser ganzen, den letzten Jahren, muss ich sagen, mit den beiden Protagonisten, die natürlich auch hoch umstritten sind aus vielen Gründen, hatten wir zwei, die eigentlich einen sehr trockenen, ja, Berliner Tonfall an den Mann gebracht haben, der lange nicht vorher da war eigentlich in der Humorszene. Zum Beispiel, als ein Beispiel. Sonst sind wir in der Phase, historisch gesehen, dass, glaube ich, das Publikum extrem genau weiß inzwischen die Unterschiede, was verschiedene Comedy-Formen angeht. Also als wir anfingen, gab es nur Comedy und dann war das auch eine Sitcom oder ein Film oder eine Late Night oder eine Sketch-Serie oder Stand-Up. Das wurde alles in einen Topf geschmissen. Und das erste Mal, als ich gefragt wurde, ist der Comedy-Boom vorbei? Das war 94, als quasi Samstagnacht langsam zu Ende ging. Seitdem kriege ich die Frage, also jedes Jahr einmal. Dann sage ich, neue Frage. Es hat sich inzwischen, das Publikum weiß, was es will. Also ein Harald-Schmidt-Gucker wird sich nicht mit einem Mario-Barth-Fan in irgendeiner Weise identifizieren, obwohl das beides Comedy ist. Das heißt, die große Geschmackspalette wie in der Musik, also ein Roger Cicero-Hörer mag auch nicht unbedingt Sarah Connor. Das hat sich auseinander differenziert. Und das hat uns natürlich sehr gut getan, weil man sagt, okay, wer mag was und wer guckt was und was. Und wir müssen nicht immer alles definieren.
Da bin ich ja sofort bei Ihnen, dass das Publikum sich differenziert, ausdifferenziert hat in verschiedene Publika, die Verschiedenes genießen. Könnten Sie sagen, ob das ja nun, aber wir sprechen über mündige Erwachsene, könnten Sie irgendwie sagen, dass mit dieser Professionalisierung des Publikums auch was Ähnliches bei Jugendlichen oder Kindern stattfindet, dass die früher bestimmte Formen von Humor verstehen? Haben Sie da irgendwelche Berührungspunkte, die Ihnen das nahelegen?
Im Internet, die gucken natürlich viel Internet, die Kinder. Und das Lustige ist, dass Comedy immer ein Anteil hat, der von Kindern extrem gut verstanden wird. Also bestimmte Comedians und oft, wo man denkt, die sind viel zu kompliziert oder so für Kinder, die werden von Kindern sofort geliebt oder angesteuert. Also so Alf Peuer oder sowas. Also das sind so wirklich wirre Hühner oder Kurt Krömer auch. Da reagieren Kinder so auf das Verspielte, auf die Kunstfigur. Und andere Sachen, also ein Kind mit zu Dieter Nuhr zu nehmen, halte ich für, ne, ist relativ egal. Aber es ist oft nicht so, dass es um die Inhalte geht. Es geht oft um die Figur, um das Alberne von Otto oder so jemand, der, wo die Kinder sofort drauf reagieren können. Und die suchen die sich auch aus. Und ich glaube, die meisten, hier Michael Mittermeier zum Beispiel, ein super Beispiel, der sich ja quasi oft verhält wie ein Zwölfjähriger in seiner Rolle. Und das lieben Kinder. Und ich glaube, dass die meisten großen Comedy-Stars immer einen kindlichen Anteil mit in der Figur haben und deshalb von Kindern auch immer sehr geschätzt werden, genauso wie wir damals jede Otto- oder Mike Krüger-Platte gehört haben. Das ist, da ist was sehr Direktes in der Albernheit, glaube ich, was Kinder gut nachvollziehen können.
Also Sie haben andere Parameter, um es gut zu finden, die wir als Erwachsene teilweise schon vergessen haben. Instinktiv.
Also ich glaube, die nehmen Comedians so, wie wenn sie ihren besten Spielkameraden aussuchen. Mit wem würden die gerne spielen? Das ist, glaube ich, so die Herangehensweise. Und wenn der lustig guckt und lustige Geräusche macht, dann ist es schon mal ein guter Spielfreund. Ne?
Haben Sie mal in Ihrer Fernsehpraxis beim Schreiben oder Inszenieren, Entwerfen gedacht oder einen Konflikt gehabt, wo man dachte, das geht jetzt im Tagesprogramm gar nicht?
Dass es nicht sendbar ist oder so, ja. Wobei da das Lustige ist, dass ja im Privatfernsehen zum Beispiel oder im Öffentlich-Rechtlichen noch viel schlimmer, die großen Tabus sind ja zum Beispiel nicht irgendwie Sex oder Crime oder Tod oder sowas, sondern Markennamen. Das ist ja das Absurdeste. Also das Absurdeste ist, dass das einzige Mal, wo wir, glaube ich, irgendwas aus Quatsch rausgetan haben, war, wo ich über Fiat Pajero, hieß der, glaube ich, geredet habe, über eine Anzeige. Und Pajero hieß, war Spanisch und hieß Wichser in Spanisch. Und das haben sie irgendwie nicht gemerkt bei Fiat oder sowas. Und dann hat keiner das Auto gekauft. Und dann waren sie alle sehr verwundert, dass keiner dieses Auto kaufen wollte. Und das habe ich erläutert. Und das wurde, glaube ich, dann würde ich sagen, rausgenommen wegen Fiat. Ne? Also die wahren Tabus der heutigen Gesellschaft sind nicht Geschmackstabus, sondern sind natürlich Markentabus und Markenrecht. Oder wo ich auch mal richtig Probleme kriegt habe, was ich bis heute eigentlich doof fand, war, ich habe mal eine Geschichte erzählt, die mir passiert ist in einem T-Punkt-Shop, wo eine Verkäuferin wirklich unter aller Sau zu mir war und also sowas von Mau und so weiter. Und dann habe ich das eigentlich nur erzählt, wie es war und habe dann aber in der Nummer gesagt, und die Frau hieß so und so. Habe den Namen natürlich geändert. So, die hieß natürlich nicht so. Aber dann ging es auch richtig los. Ne? Also ich beleidige die ehrenwerte T-Punkt-Shop-Mitarbeiterin. Dann ist die Boulevardpresse dahin, hat ein Foto gemacht von allen T-Punkt, die da in dem Laden arbeiten, außer der. Die wollte natürlich nicht fotografiert werden. Die anderen guckten alle sonnig, die hatte immer noch ihr normales Gesicht, war deshalb auch nicht auf dem Foto drauf und so weiter. Riesennummer, wo ich dachte, aber eigentlich will man ja die Wahrheit sagen dürfen und ich hatte ja ihr Persönlichkeitsrecht geschützt, ich würde natürlich nie den echten Namen sagen, aber ich hatte gesagt, wo die Filiale ist, so. Und dann kriegte ich wieder Zuschrift von anderen Leuten, die sagen, ja, ich war da auch in der Filiale, boah, die ist immer so furchtbar drauf und also... Das sind aber auf einmal lustigerweise Tabus, die man, also ne, wo man rankommt, während, wie gesagt, Humor ohne Tod und Unglück und Mord und Krankheit gibt es sowieso nicht. Also das kann man nicht machen. Das sind Themen, die bearbeitet werden müssen. Wie gesagt, je höher das Tabu, das ist die Regel, desto besser der Witz. Deshalb auch der Papst muss, also Autoritäten anzugraben ist Pflicht von Comedians, natürlich. Und wir sind in Deutschland sehr brav. Also in England und Amerika, wenn man einem Vater sagt, dass die Tochter mit einem Comedian ausgeht, dann freut er sich nicht, ja. Weil die sind viel verrückter als wir. Da sind wir alle ganz brave Beamte dagegen, so. Und natürlich muss man Autoritäten angreifen und sowas. Ob der Witz mit dem Parkinson und dem Unternehmen, ob das jetzt eine gute Pointe war, würde ich sagen, ist keine gute Pointe. Aber wenn wir nicht über einen Papst Witze machen sollen, über wen denn dann? Also, ist Pflicht. Kann man ja dann im Nachhinein, wenn man deswegen in die Hölle kommt, da hat man halt falsch gespielt, ne? Ist halt dumm gelaufen. Sitzt man da mit den anderen, ja.
Also durch das Werbeverbot wird Ihnen ein ganzes Stück weit soziale Realität oder Wirklichkeit entzogen als Comedian, weil Sie das ja nicht bearbeiten können, das Sie aber eigentlich brauchen, weil ein Großteil an Humor zwischen Jugendlichen beispielsweise läuft ja gerade über diese Frotzeleien oder über dieses Image-Building,
über Anketten von Marken. Ja. Also wir konnten schon viel machen. Ich habe also viel durch dieses Fundstück der Woche, durch diese Kolumne habe ich viele Anzeigen gemacht. Ich habe auch IKEA und alles. Also wir haben, das ist dann die Frage, wer zuckt an welcher Stelle. Aber es ist wirklich erstaunlich, dass das die Grenze ist und nicht die, und bei Öffentlich-Rechtlichen ist es ja noch viel schlimmer, also wie gesagt, das ist ja auch absurd, dass bei Tatort immer die Etiketten weggedreht werden und so weiter. Das bildet das Leben natürlich nicht ab. Natürlich verkauft eine bestimmte Figur bestimmte Marken. Natürlich lebt ein bestimmter Charakter mit bestimmten Marken. Natürlich soll kein Redakteur Geld dafür kriegen, dass die Marken genannt werden. Aber immer so tun, als ob irgendwie bei Frau Hoger auf dem Tisch irgendwie ein Apfelsaft irgendwoher da steht, ist natürlich Blödsinn. Natürlich weiß man, was die Figur trinken würde. Ne? Und das haben wir in der Comedy zum Teil auch, wie gesagt, im Privatbereich weniger, im Öffentlichen stärker. Aber das sind die eigentlichen, komischerweise, was ich nicht wusste am Anfang des Berufs, dass das die Grenze sind.
Haben Sie es mal erlebt in Ihrer Praxis, Bühnenpraxis, dass ein Witz total abgesoffen ist, weil der ganze Raum besetzt war, entweder mit einem Tabu oder weil das, worauf der Witz fußte, einfach regional nicht verständlich war?
Regional nicht so. Man sollte immer, wenn man abends auftritt, die Nachrichten gucken an dem Tag. Wir hatten mal ein Gastspiel in München und da war an dem Tag eine Schiffskatastrophe. Und ein Kollege hat eine ganze lustige Nummer über Schiffsunglücke quasi, über Schiffssicherheit, sage ich mal, gemacht. Und wir hatten wirklich, weil wir den ganzen Tag im Bus waren, nicht Nachrichten gehört. Das war eine stille Nummer. Die Leute dachten, oder, und dann einer so, boah, ist der brutal, geht der jetzt hart, also, ne, so einer so ganz toll, boah, ist der jetzt Tabubrecher und so. Und der Kollege wusste überhaupt nicht, weil die Nummer immer super ankam, was passiert war. Das ist aber zum Thema natürlich, man muss immer wissen, wer das ist, man muss wissen, wo man ist, wobei die regionalen Unterschiede nicht so groß sind, wie man denkt, bei den meisten Themen. Und man muss natürlich, ja, die wissen, was an dem Tag passiert ist. Das ist natürlich immer wichtig. Das ist immer unser Albtraum, jetzt zum Beispiel, dass jetzt eine Sendung von Quatsch ausgestrahlt ist, die wir jetzt vor 4 Monaten aufgezeichnet haben, wo jetzt irgendwas zu einer aktuellen Katastrophe drin wäre. Da müsste man natürlich jetzt rausschneiden, da muss alle mitdenken. Da müssen die beim Sender wissen, was da drin ist. Wir müssen noch wissen und dann muss wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion, das haben wir zum Beispiel mal gehabt, wenn irgendein Prominenter gestorben ist, also dass du dann den rausschneidest. Sonst kann es dir passieren, dass dieser Gag dann auch noch gesendet wird. Das wäre natürlich wirklich furchtbar. Da muss man wach bleiben.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben wir eher eine brave, zurückhaltende Spaßgesellschaft. Wir leben in einem Land, das eher auf Konsens setzt. Andere Länder sind viel gefährlicher oder ungezügelter.
Na, vor allem sehen wir in einem Land, wo der Wert von Spaß halt immer in Frage gestellt wird. Ganz grundsätzlich. Mhm. Brauchen wir das? Ja, das ist eine Frage, die gibt es nur hier. Oder wo wir rangieren. Also der Comedian kommt wahrscheinlich noch unterm Friseur. Da ist nicht mehr viel da unten, ne? Am Ende der Nahrungskette. Das ist oft wirklich sehr anstrengend. Dass der Wert von Lachen und der Wert von Comedy grundsätzlich in Frage, egal welcher Geschmacklichkeit, aber so dieses Generelle. Und das ist halt die alte E- und U-Schere, die es auch nur hier gibt. Und das kann man in der Welt, ja niemandem erklären. Weder in Thailand noch in Amerika kann man jemand erklären, dass hier diskutiert wird, ob die Menschen ein Recht auf Lachen haben. Da gucken die einen an, als ob man vom Auto überfahren worden wäre. Ne? Und zu Recht. Also, das ist das Einzige, was manchmal wirklich nervt.
Wäre das jetzt ein Plädoyer für einen grenzenlosen Humor? Ein Humor, der jede Grenze überschreiten darf oder kann?
Na, die Frage ist, wer setzt die Grenzen fest? Das ist immer so die Frage. Also es gibt ja auch Comedy-Nummern, die ich zum Beispiel, also jetzt mal ganz praktisch aus Quatsch gesprochen, nicht in die Sendung nehme, weil ich sie nicht mag und weil auch mein Geschmack mit in der Sendung zu sehen ist. Also es gibt immer eine Grenze, wo man sagt, das ist jetzt einfach nicht unser Ding. Also Beispiel die große Welle der ganzen Trolltürken-Charaktere. Da haben wir auch irgendwann gesagt, komm, noch einer, der da steht mit einer Goldkette und sagt irgendwie, das mal. Da haben wir gesagt, das machen wir mal nicht mit. So. Das ist aber eine persönliche Entscheidung. Wenn jetzt das Gesetz erlassen würde von Frau Merkel, dass im Fernsehen keine Gags mehr über Türken mit Goldketten zu sehen sind, dann wäre ich natürlich dagegen. Also wer setzt die Grenzen fest? Der Konsument kann sie festsetzen. Ein Sender muss sicher auch eine Identität haben, aber natürlich hat der NDR oder der RBB eine andere Identität als RTL. Deshalb weiß man ja auch, was die zulassen und nicht zulassen. Und dann gibt es immer mal einen Aufreger zwischendurch, das gehört aber eigentlich fast dazu. Also, dass man wirklich jemand über die Grenze geht. Aber auch da zum Beispiel fällt mir ein, Ingo Appelt hat, glaube ich, mal bei der Goldenen Kamera eine Publikumsnummer gemacht, wo er Prominente beleidigt hat, unter anderem die beste deutsche Schauspielerin Veronika Ferres. Und dann ging es dann richtig ab. Ne? Und was das Gemeine daran ist, ist nur, dem wird natürlich vorher gesagt, im Vorfeld, boah Ingo, da gehst du richtig rein und da machst du richtig und das wird der Auflockerer und davor redet die Ferris, so langweilig, mach mal, ja, und so. Dann macht er das, geht natürlich über die angesprochenen Grenzen des guten Geschmacks. Es ist ja auch sein Trademark, dafür ist er ja auch engagiert worden. Und dann gibt es den Aufreger und dann muss man sich entschuldigen. Und dann kriegt man unter Umständen auch bei dem Sender ja keinen Job mehr für mehrere Jahre. Auch mit den Kinderpuppen. Damals auch bei ihm. Er war ein gutes Beispiel. Natürlich war es eigentlich so, dass der Sender fast schon keine Lust mehr auf die Sendung hatte, weil die Quoten waren nicht gut. Dann kommt das mit den Puppen, da geht er über die Grenzen und dann ein Mann, der mit Kindern, mit Puppen spielt, also so. Das wird oft benutzt für verschiedene Agendas. Also der Geschmack wird dann oft als Grund benutzt, während die Wahrheit natürlich eine ganz andere ist. Und da muss man immer aufpassen, dass in diesem Aufschrei über Comedy kann man halt leicht einstimmen, besonders, und das ärgert mich jedes Mal, wenn der Gag völlig aus dem Kontext genommen ist. Also da wird ein Satz, und da sage ich Ihnen mal, allein geschriebene Stand-up, die nicht mit einer Sprache und einer Temperatur gespielt und gesprochen wird, liest sich schon ganz anders. Das liest sich zum Beispiel viel brutaler mit dem Papst, sowieso schon. Oder auch, wenn das einfach so gesagt wird, als wenn das in dem Kontext einer Nummer ist. Und das ist das Einzige, was ich wirklich verlange, dass man dann zumindest, wenn man dann sagt, wie kann der das sagen oder sowas, das Umfeld nochmal mit abdruckt auch in der Meldung oder sogar mal auch zeigt. Weil es ist einfach was ganz anderes, wenn ich einen Gag bei einem tobenden Junggesellenabschied irgendwo mache oder irgendwie bei einer Verleihung einer Kamera oder so. Das ist ein großer Unterschied. Wir wissen das und das muss man auch immer, aber das wird ja eh oft eben alles aus dem Kontext rausgenommen. Ne? Und der Aufschrei ist einfach. Also zu sagen, darf man das, ist so leicht, das kann man wirklich zu jeder Uhrzeit noch hinkriegen. Ja.
Das heißt also, im Aufschrei über eine vermeintliche Geschmacksverletzung oder Werteverletzung steckt vielfach ein anderes Interesse, nämlich ein strategisches Interesse oder ein Machtbehauptungsinteresse.
Ja, oder ein bisschen Presse halt zu generieren. Mhm. Ne? Ich meine, die Sachen werden ja fortwährend aus dem Kontext genommen. Auch wenn Amy Winehouse nur schief guckt, heißt es wieder, oh, sie ist süchtig am Boden gelegen. Wir tendieren dazu ja in der Mediengesellschaft, so die Sachen aus dem Kontext zu nehmen. Auf der anderen Seite leben wir natürlich, und das ist vielleicht auch interessant, wir haben natürlich früher über Promis sehr viel Comedy gemacht, weil das war so ein Feld, das wurde nicht bearbeitet. Also anfangs von Quatsch. Also Verona Feldbusch hat uns, glaube ich, 3 Jahre ernährt. Wirklich. Und das war so ein Opfer, da waren sich irgendwie alle einig. Und da konnte man auch alles machen und so. Und das war aber neu. So dieser ganze, überhaupt die Boulevardpresse ernst zu nehmen. Und da haben wir natürlich auch, wenn die nur einen Satz gesagt hat, der irgendwie doof war, dann haben wir den gesagt und haben daraus die Nummer gemacht. Wie kann die das sagen? Und blablabla. Das machen wir inzwischen, glaube ich, nicht mehr so oft. Das ist fast, also wieder schlechtes Kabarett inzwischen. So, das ist vom Stoff her wirklich zurückgekommen. Außerdem haben wir ja festgestellt, dass Männer und Frauen so viel zu besprechen haben über Schuhe kaufen und so. Das wussten wir ja nicht, dass das jahrelang uns jetzt ernährt, die ganze Männer- und Frauendiskussion. Das ist, wie gesagt, auch im Umkehr, wenn wir uns beschweren, dass wir den Gag nicht aus dem Kontext, dürfen wir aber auch nicht ein Promi-Zitat von irgendeiner Fußballerliebschaft nehmen und dann gleich auch wieder nach vorne damit preschen. Das ist dann auch zu einfach. Also da würde ich schon sagen, müssen beide Seiten dann einen Deal halten.
Würden Sie im Hinblick auf Jugendschutz und Humor sagen, dass man gar nicht die Jugend so sehr vor dem Humor bewahren muss, sondern die Jugend vor den Jugendschützern? Also würden Sie so weit gehen?
Ich würde die Jugend vor der Humorlosigkeit bewahren wollen. Das wäre mir wichtig. Also ich glaube, das muss man genau gucken, aber der Beweis, dass jemand über etwas jetzt, sagen wir mal, unter der Gürtellinie oder Tabubehaftetes irgendwie laut gelacht hat, dass das zu einer Verschlimmerung des Charakters geführt hat und ne, zu asozialem Verhalten, der ist, glaube ich, noch nicht angetreten worden. Was auf der anderen Seite ist natürlich, wenn wir jetzt sagen, wo sind die Grenzen, zum Beispiel bei uns im Club, wenn ich jetzt einen richtig rassistischen Witz oder richtig sexistischen Witz hätte, den würde ich noch nie auf die Bühne lassen. Also da gibt es schon Regeln. Aber das sind eher allgemein, das sind nicht Tabu-Regeln. Das ist einfach, wenn eine bestimmte Gruppe, die sich nicht wehren kann, die nicht im Raum ist und die sowieso klischeehaft immer dieselbe Rolle in einem Witz einnimmt, das kann ich als Schwuler noch doppelt gut bewerten, ja, wenn das so einfach hergenommen wird und wir ruhen uns da alle drauf aus, dann gehe ich auch zu dem Kollegen und sage, den machen wir nicht. Also der kommt auch nicht auf die Bühne. Also es gibt Grenzen, aber es sind eher solche Grenzen als Geschmacksgrenzen. Also es sind eher rassistische oder sexistische. Ich würde natürlich nie jemanden mit einem Judenwitz auf eine Bühne lassen. Außer Oliver Polak, der das natürlich selber macht. Das ist wieder was anderes, ne?
Wobei dann immer die Metaebene mitgedacht werden muss.
Ja,
man kann
und
ja
der
zum
Kontext,
Beispiel bei ja. Cindy aus Marzahn findet man ja rassistische Stereotypen, die sie aber auf einer anderen Ebene immer wieder einholt. Man kann dann lachen über die Darstellung eines Türken durch sie, aber man kann sich andererseits immer wieder darüber klar werden, dass sie eine Medienfigur, dass sie ein Klischee, dass sie ein Stereotyp auf den Arm nimmt, nicht aber unbedingt dem Mann, den sie selbst begegnet auf der Straße, oder?
Ja, oder umgekehrt. Ich würde eher sagen, dass sie als Figur ganz klar in einem Milieu lebt und aus dieser Figur raus das macht. Also wenn man einen Gag von ihr zum Beispiel abdruckt, dann muss man die Kunstfigur fast daneben, fast im Bild sehen. Ja, das ist natürlich nicht so, wie wenn das jetzt eine normale Frau sagen würde. Und bei Cindy ist es oft so, dass die Sachen, wo wir denken, dass es klischeehaft sind, leider glaube ich oft, deshalb lacht das Publikum dann schon, weil es dann doch einen Warnfunken hat, den wir vielleicht nicht so sehen wollen oder sagen, so darf man es nicht sehen. Aber Rassismus bei ihr würde ich zum Beispiel, sehe ich gar nicht viel, also sehe ich keine Gefahr, weil ich finde durch das, wo sie herkommt und die Stimme des Volkes, die sie quasi da verkörpert, ist sie ja eher so eine klassische Naturalismusfigur. Also sie ist ja näher, eigentlich ist sie ja Gerhard Hauptmann die Revue und nicht, sie sitzt nicht da und teilt aus. Ich finde es oft beim Kabarett schwieriger, dass da so richtig klar und die Politiker und waren die nicht wieder doof und sind die nicht alle und so. Das finde ich oft schwieriger, weil es unter dem pädagogischen Impetus passiert. Bei Comedy kommt es ja immer eher vom Unten, vom Erleiden. Deshalb finde ich es da auch oft nicht so rechthaberisch. Ne?
Also Comedy ist mehr auf der Augenhöhe mit den Menschen. Kabarett behauptet das zwar oft, ist es aber nicht.
Ich glaube immer, also ich sage den Unterschied, das ist ja auch immer von Kabarettist und Komiker zu unterschiedlich, aber eigentlich ist ein Komiker im Grunde jemand, der was erlitten hat, also wo der Status unten ist und der über den Humor sich da rausarbeitet. Ein Kabarettist ist oft jemand, der so tut, als wüsste er, was gut ist. Ein Komiker weiß eigentlich nicht, was gut ist. Und das sind die zwei Herangehensformen, was nicht heißt, dass es nicht auf beiden Seiten gute und schlechte Nummern gibt, aber es ist ein unterschiedlicher Ansatz. Also ich habe zum Beispiel den kabarettistischen Ansatz, diesen wir wählen alle SPD und wissen, wie es geht, den habe ich nie verstanden. So. Also das ist für mich sehr künstlich, aber hat natürlich eine deutsche Tradition, Schule, Anstalt, Theaterbesuch, wir lernen was und so. Ne? Aber das sind unterschiedliche Herangehensweisen.
Ich habe jetzt im Gespräch mit Ihnen völlig die Zeit vergessen und wüsste gerne, ob wir noch Zeit haben. Und wenn dem so wäre, dann hier vorne bitte einen Kandidaten. Dann würde ich Sie fragen, ob Sie vielleicht noch Fragen an Herrn Hermanns haben.
Ja.
Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Das war wirklich genauso, wie Thorsten Körner das irgendwie angekündigt hat. Also sehr unterhaltsam, aber auch sehr analytisch.
Danke.
Und ich wollte nochmal auf diesen interkulturellen Aspekt von Humor hin. Ne? Sie sagten ja auch, da teile ich Ihre Meinung vollkommen, die Deutschen sind nicht so humorlos und die stellen sich die Frage, was nützt Humor? Also im Unterschied zu England oder Irland, wo ich lange Zeit gelebt habe, da ist es regelrecht, da trainieren, also junge Männer trainieren, das wirklich humorvoll zu sein. Das ist eine Qualität, die sich äußerst produktiv auszeichnet.
Hilft ja auch beim Flirten,
genau, würde ich sagen. Ne? Ja, genau, Frauen auch. Und wenn man dann wieder nach Deutschland kommt, ist es schrecklich, ne?
Was mich hier so ärgert, ist, dass es ist ja überhaupt nicht so, dass wir humorlos sind. Weißt, die ganze Welt behauptet, wir sind humorlos. Ich kann jeden Abend in meinen Club gehen und sehen, die Leute lachen und sind nicht humorlos. Die einzigen, die hier immer behaupten, dass wir humorlos sind, sind dann wieder die Medien. Die kommen immer mit der Frage, haben die Deutschen Humor? Gucken Sie mal irgendwas, gehen Sie mal abends irgendwie ins Tempodrom zu Dieter oder irgendwo, gucken Sie, die Leute lachen doch. Ja, aber das ist ja so eine Art von Lachen, sage ich, jetzt sind wir wieder da. Ne? Und das war wirklich das einzig Frustrierende, wir waren mal eingeladen nach, wo Sie sagen, Irland und so, nach London, als erster deutscher Club im englischen Comedy Store aufzutreten, was die Zentrale des Gesangs, also wir waren wirklich in der Heiligen in der Halle da und waren so stolz, weil wir quasi jetzt es geschafft hatten. Wir sind jetzt auch lustig und wir können jetzt auch Stand-Up-Comedy machen. Und die einzigen, die uns da wieder, jedes Interview, was wir gegeben haben, war immer nur Hitler und Fußball. Jedes Mal. Oh, there wasn't much comedy before 45, sag ich. Ja, ich weiß es. Und dann habe ich gesagt, letztes Interview war so ein großes Fernsehinterview, habe ich gesagt, wir machen nichts zu Hitler, wir machen nichts zu diesem beschissenen Tor, von dem ich nicht mal weiß, wann es war, weil mich Fußball nicht interessiert. Okay, alles vertraglich stand dann, also kein Hitler, kein Fußball, abgezeichnet. Und ich stehe mit Gail Tufts, stehen wir auf einer Brücke in London um 7 Uhr im Frühstücksfernsehen und der Moderator kommt mit einer riesigen Bockwurst auf uns zu. Bei Sausage, das war das dritte, die Sausage-Esser. Sag ich, scheiße, wir haben die Wurstklausel vergessen. Und das ist wirklich das Interkulturelle, was einen dann wirklich manchmal fertig macht. Und wo ich aber jetzt eine richtig tolle Aufgabe dieses Jahr, wo ich richtig mich freue, das Goethe-Institut, also es wird ja noch nicht kultureller als das, schickt mich dieses Jahr nach Palästina, um palästinensische Stand-Up-Comedians zu trainieren. Ich habe gesagt, die Doku heißt Remi Demi in Ramallah. Das machen wir. Weil da wird es dann mal richtig spannend, wie ein schwuler deutscher Comedian palästinensischen arabischen Jugendlichen Comedy beibringt. Das ist also zum Thema mehr interkulturell kriegen wir, glaube ich, dann nicht. Kriegen wir nicht mehr hin. Aber ich war noch nicht bei Ihrer Frage. Ich quassel einfach vor mich hin. Ne?
Es war eigentlich nicht direkt eine Frage, es war eher so ein Kommentar.
Okay, alles klar.
Gut. Gibt es weitere Fragen von Ihnen? Wenn das nicht der Fall ist, man muss ja auch nicht zum Glück zwingen. Dann würde ich jetzt Herrn Hermanns entlassen und mich sehr, sehr herzlich bedanken bei ihm, dass er Zeit gefunden hat für uns und sich so viel Zeit genommen hatte. Und ich glaube, wir können ihm noch viele Fragen stellen und er würde ebenso überzeugend und nett antworten. Vielen Dank.
Dankeschön. Vielen Dank.
Radio 1. Nur für Erwachsene.